Folge Die Welt der Jagd.
So, Freunde, willkommen zum Hand on Demand Podcast. Ruven und ich sind wieder da. Wir sind zurück. Ruven, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Tim. Waren wir jemals weg?
Eigentlich nicht. Manche würden es sich wünschen, aber wir sind immer noch da.
Wir haben nur einen Monat irgendwie übersprungen. Was ist da passiert?
Ach, dieser Monat war wild. Ja, es ist viel passiert. Es war die Messe in Dortmund. Dann schlägt die Krankheitswelle natürlich zu, dann kommen diese unangenehmen Shitstorms irgendwie von der Seite noch reingeflogen, da muss man sich schon wieder vorbereiten auf die hohe Jagd, da muss man zwischendurch noch Karneval feiern, also das war einfach vogelwild.
Irgendwie haben wir es nicht geschafft, ne? Aber weißt du, ich wurde auf den Messen, also vor allem in Dortmund, ich wurde richtig häufig auf den Podcast angesprochen und es haben ganz viele gesagt, wie gern sie das hören und dass wir bitte niemals aufhören sollen. Und da dachte ich mir, schön, geil.
Das kann ich nur bestätigen, Ruven. Also wenn ein Podcast ist ja relativ eindimensional, ne? Also man hört ja nicht, was die anderen dazu sagen. Aber auch so ein Messen ist natürlich immer eine schöne Gelegenheit, auch mal Feedback zu bekommen. Und da habe ich ebenfalls auch sehr gutes Feedback zu dem Podcast bekommen. Es wurde gesagt, man kann uns sehr, sehr gut zuhören. Wir hätten schöne Stimmen.
Ja, wir sind einfach der Nummer 1 Unterhaltungspodcast in der Jagd.
Nein, die Eins.
Nein.
Nee, aber es gibt ja mittlerweile, muss man ja wirklich sagen, einige Jagd-Podcasts und auch einige, die man sich ganz gut anhören kann.
Ja, wirklich.
Finde ich auch schön. Also umso mehr man über Jagd spricht, umso besser.
Und wir erheben natürlich nicht den Anspruch, die Besten zu sein. Aber Tim, ich spreche mich trotzdem jeden Monat gerne mit dir aus, weil es irgendwie auch immer wieder was Neues gibt. Und es wird nicht langweilig.
Es macht einfach Sinn. Ja, aber beginnen wir mal von vorne, würde ich sagen. Oder rufen bei dem allem, was passiert ist, müssen wir chronologisch vorgehen. Ansonsten kommt man absolut durcheinander.
Ja, ein bisschen was aufzuholen haben wir, ne? Fangen wir in Dortmund an?
Ich würde sagen, wir fangen in Dortmund an, weil da ist ja auch viel passiert. Also die Messe Jagd und Hund, es war wieder ein Fest. Man kann es nicht anders sagen. Der Laden war rappelvoll von Dienstag bis Sonntag. Ich glaube, nicht nur wir, sondern vor allen Dingen die Besucher haben eine richtig gute Zeit gehabt auf dieser Messe.
Dieses Jahr mal wieder mega Highlight, die Kidsvieh-Weltmeisterschaft. Und ich fand es so schön, das ist mir nämlich ganz besonders hängen geblieben. Wir hatten endlich Kidsvieh-Perinnen. Kann man das so sagen?
Ist das die Gender-Version?
Ich meine explizit die beiden, diese bezaubernden kleinen Mädels, die waren ja, weiß nicht, 8 Jahre, 8 und 7 ja, oder irgendwie sowas in der Richtung.
Um den Dreh?
Oh, in so einem wirklich bezaubernden Dirndl gekleidet. Und dann hatten sie die Technik des letztjährigen Gewinners angewandt. Sie haben aus dem Hals heraus gefiebt, die eine zumindest. Und oh, es war so süß. Ich hatte wirklich, es ist nicht gelogen, ich hatte Tränen in den Augen. Ja, weil mir als werdender Papa dachte ich so, ja, vielleicht hast du auch mal irgendwann einen Sohn der Kids wie Weltmeister werden möchtest.
Nee, es hat mich so gerührt, wirklich. Das muss ja der Anspruch bei deinem Sohn sein, dass der Kids wie Weltmeister wird irgendwann mal.
Ja, oder ich lasse das dann vielleicht doch lieber bei Gerolds Sohn, wenn der mal irgendwann kommt. Oder Tochter, wer weiß.
Da steht er ja noch hinten an. Also du bist da ja momentan ganz weit vorne in der Nachwuchspolitik.
Ja.
Nee, also die Kidsvieh war wirklich so schön wieder. Und man hat auch gemerkt, so mit den Jahren, die Leute werden auch immer motivierter und bissiger. Ne? Also die wollen unbedingt Kidsvieh-Weltmeister werden, weil sie auch wissen, das bedeutet eben auch was. Ne? Also da macht man sich dann schon mal in ganz jungen Jahren einen Namen in der Jagdwelt, wenn man diesen Titel hat.
Es ist auch jetzt wirklich die Kidsvieh-Elite am Start, denn im ersten Jahr, da gab es schon auch für den Laien hörbare Unterschiede. Mhm. So, was ist jetzt ein guter Kidsvieh, was ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht, aber eben nicht perfekt, sage ich mal. Jetzt dieses Mal, also wirklich wow, ne? Jedes einzelne Kind, was da war, hätte ohne weiteres auf jeden Fall einen Bock angeblattet. Und das ist teilweise auch deutlich besser als ja ein Jäger, der das mit Hilfsmitteln macht, mit einem Lockinstrument, finde ich. Also Respekt.
Also ich finde es auch viel besser und viel authentischer. Und es geht ja sogar auch relativ laut. Am Ende hatten wir ja ein Stechen zwischen zwei Brüdern. Das hatten wir ja auch noch nie auf der Kidsvieh-Weltmeisterschaft. Und die waren beide wirklich, oh, die waren so gut. Die haben die Töne so gut gemacht. Und für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, wie diese Kidsvieh-Weltmeisterschaft funktioniert, die Kinder machen ja nicht nur den Kidsvieh, ne? Also Kidsvieh heißt deswegen Kindervieh-Weltmeisterschaft. Ihr wisst Bescheid. Also die machen alle möglichen Viehbereien da. Vom normalen Pialaut bis zum Sprengvieh, bis zum Geschrei. Also alles Mögliche an Viehbereien. dabei. Naja, und dann war das Stechen der beiden Brüder am Ende. Und die haben wirklich alles gegeben. Und es war so gut. Aber ich muss sagen, am Ende hat der Bessere, zumindest der Bessere an diesem Tag von den beiden, hat gewonnen. Und das war der Jüngere. Und das hat den Älteren, glaube ich, schon ein bisschen gezwickt.
Ja, man hat schon gesehen, es hat ihn ja vielleicht auch provoziert fürs nächste Jahr, dass er nochmal eine Schippe drauflegt. Und ich muss auch sagen, was für die beiden spricht, ich bin jetzt vielleicht nicht der absolute Rehblatt-Experte, aber ich fand den anderen zum Beispiel besser. Und deswegen, was will ich damit sagen, ich bin froh, nicht in der Jury gesessen zu haben, denn boah, das war schon verdammt schwer. Also die waren sich wirklich vielleicht gleich auf oder nur in kleinsten Nuancen waren die unterschiedlich, also wirklich Respekt.
Ich glaube aber, der ältere Bruder darf nächstes Jahr gar nicht mehr mitmachen.
Ach, ist er zu alt dann?
Ich glaube, er wird jetzt dieses Jahr 16 und damit ist er raus. Also es war wohl seine letzte Gelegenheit, Kidsfieb-Weltmeister zu werden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bald eine Erwachsenen-Weltmeisterschaft im Kidsfieb. Wäre auch irgendwie ganz witzig.
Dann aber international.
Ja, was ich aber auch cool fand, ich habe mir irgendwie so während dieser Veranstaltung habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich auch mal cool, wenn alle Teilnehmer mal so gleichzeitig fiepen würden. Und das habe ich Paul da noch eben zugerufen. Und dann haben wir es tatsächlich so gemacht, dass am Ende alle Teilnehmer gleichzeitig ihren Fiep gemacht haben. Ey, und das hat sich so wild angehört. Das war so witzig.
Völlige Ekstase.
Ja, und die Jury hat es auch richtig gut gemacht. Dieses Jahr hatten wir auch zum ersten Mal eine Frau in der Jury, die Nicole Heitzig, Präsidentin vom Landesjagdverband NRW, war mit dabei. TTA Darek war wieder mit dabei. Jagdbüro Kahle war wieder mit dabei. Friedrich war natürlich wieder mit dabei. Mein Bruder Jens war mit dabei. Also es war ordentlich was los.
Und dann ist ja auch noch bei der Kids VFM unserem Kameramann Konstantin unsere Kamera abhandengekommen. Weißt du das noch? Ich habe schon fast vergessen gehabt.
Wie kann man das vergessen? Also das muss man wirklich noch mal kurz thematisieren, weil das war wirklich ein wirklicher Skandal. Kann man nicht anders sagen. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Stand von uns da in Dortmund, 600 Quadratmeter groß, hunderte Menschen drauf, unser Merchstand, die wilde Ahr, verkauft Wein, also super viele Menschen. Und die Kidsfieb-Weltmeisterschaft war gerade vorbei. Der Stand leerte sich so ein bisschen, aber es waren mit Sicherheit immer noch irgendwie 200 Leute auf dem Stand. Und unser Kameramann Konstantin hatte so zwei riesengroße Profikameras mit dabei. Und rechts neben dieser großen LED-Wand ist so ein Technik-Corner für Licht und für Ton. Und da sitzt auch so eine Technikerin und da hat dann der Konstantin mal seine beiden Profikameras kurz abgestellt nach der Kids-Weltmeisterschaft, nachdem er alles perfekt gefilmt hatte und wollte mal kurz auf Toilette gehen. Dann kam er irgendwann nach 5, 6, 7, 8 Minuten wieder, will zu seinen Kameras und denkt sich, ey Mann, wo ist meine Kamera?
Ach ja, es war schon echt ein heftiger Downer, muss man sagen, in dem Moment. Also wir waren alle so richtig niedergeschlagen und auch wütend, weil da einfach irgendein, man muss es so sagen, da war ja ein Profi am Werk und da wirklich Schaden zugefügt hat. Mittlerweile haben wir es, glaube ich, alles geklärt und abgewickelt, aber das war wirklich ein Scheißmoment, muss ich sagen.
Also wir konnten es rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Und zwar war da ein gut gekleideter südländischer Typ bei uns auf dem Stand. Den haben auch einige Leute gesehen und der stellte sich dann so ein bisschen fernab von den restlichen Leuten in diese Technik-Ecke, wo die Technik-Sachen waren, unter anderem die Kameras von Konsti und hat da telefoniert. Und die Leute, die das beobachtet haben, waren keine Leute von Hand on Demand, sondern ganz normale Gäste bei uns am Stand. Und denen kam das aber auch schon irgendwie so ein bisschen komisch vielleicht vor und haben das so beobachtet. Und dann nahm der sich dann irgendwann wie selbstverständlich diese zwei Kameras, die jetzt auch nicht leicht sind, also das wiegt zusammen bestimmt 15, 20 Kilo, nahm die sich wie selbstverständlich und ging damit vom Stand. Und blöderweise war in dem Moment einfach kein Hand-on-Demand-Publisher dabei oder keiner, der zuordnen konnte, dass diese Kameras von Konstantin sind. Und dementsprechend hat keiner was gesagt und es fiel eben erst in der Retrospektive auf und was passiert ist. Und ich glaube, Dreisprost hatte ihn auch noch gesehen, aber noch nicht mit den Kameras, glaube ich. Ne?
Ja, vorher, genau.
Ja, also massiv, massiv unglücklich. Das ist eben leider auch der Grund, warum es von uns keine Aufnahmen zu der Kidsfieb-Weltmeisterschaft gibt. Und das ist umso trauriger, weil wir dieses Jahr gesagt haben, hey, wir wollen extra zwei Kameras haben. Wir wollen es von allen möglichen Perspektiven aufgenommen haben, weil es halt so ein cooles, schönes Event ist für Nachwuchs, für die Öffentlichkeitsarbeit der Jagd. Damit holt man die Jungen mit ins Boot wieder, auch die ganz Jungen vor allen Dingen. Und es ist ja so ein Event für groß und klein, generationsübergreifend. Und jeder findet es einfach gut. Das ist so ein schönes Event. Und ja, dieses dämliche doch klaut uns dann da die Kamera. Also ich glaube, der wusste wahrscheinlich gar nicht, was wir da gefilmt haben. Hat den auch nicht interessiert.
Nee.
Der wollte einfach das Kamera-Equipment haben. Und Ganz, ganz bitter.
Deswegen, Tim, nächstes Jahr Videoüberwachung auf dem Hand-on-Demand-Stand.
Da bin ich wirklich für, wirklich aus mehreren Gründen, nicht nur wegen Diebstahlgeschichten, sondern auch grundsätzlich, glaube ich, dass so ein Gefühl von Sicherheit, und das geben einem Kameras oft, manchmal auch nicht.
Es war ja eigentlich genug Kameras vor Ort. Die wurden nur geklaut.
Die wurden halt einfach nur geklaut, ja. Ja, das war wirklich einfach blöd. Aber trotzdem muss man sagen, es war eine wunderbare Messe. Klar, wir waren dann zu dem Zeitpunkt, Samstag ist ja unser großer Tag. Ja, wir waren dann alle ein bisschen geknickt, haben uns dann aber doch alle relativ schnell gefangen. Und dann kam unser eigentliches Highlight, wie jedes Jahr natürlich, die Premiere der Drückjagd des Jahres. Und anschließend unsere Standparty. Und ja, ich glaube, es war wieder legendär. Wir hatten einen super DJ am Start, die Wilde Art wieder einen super Job gemacht. Es gab lecker Trinken und gute Gespräche. Es war einfach eine rundum schöne Feier wieder und ganz friedlich, und ja, alle haben zusammen Spaß gehabt und die Jagd gefeiert, und das darf man auch mal machen.
Also ich habe es auch dieses Jahr wieder sehr positiv wahrgenommen. Ich war auch schon fast ein bisschen traurig, als die Messe vorbei war. Also eine Woche Messe ist schon verdammt anstrengend, muss man sagen. Kein Tageslicht haben, so viele Gespräche führen und so dieser Messelärm, ne, das ist schon anstrengend über eine Woche gesehen, aber am Ende war ich trotzdem so ein bisschen traurig, weil irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl war wieder da, so richtig im Vordergrund dieses Jahr, und war eine sehr schöne Messe, muss ich sagen.
Man groovt sich dann auch irgendwie nach so ein paar Tagen ein, ne? Also zwischendrin kommt irgendwann mal so ein kritischer Punkt, wo man denkt so, boah, es ist echt anstrengend. Aber irgendwann ist man dann so drin und dann geht's auch.
Ja, auf jeden Fall. Und danach kam ja das Ereignis überhaupt, wo ja dann alle drüber gesprochen haben, nämlich der große Shitstorm, der durch die ganze Jagdszene ging, sag ich mal. Es ging ja los mit dem Hundeshitstorm, das Hundevideo, und kaum hat sich da der Ärger ein bisschen gelegt, ging es dann gegen uns mit diesem besagten anonymen Video, was, glaube ich, ja, fast alle gesehen haben. Wir haben dazu Stellung bezogen, Tim, haben uns nicht auf diese Ebene eingelassen, denn wir sind der Meinung, wenn jemand kritisieren möchte, und das sage ich auch immer allen Leuten, denen ich in Dortmund begegne zum Beispiel oder auf Messen, die immer mit positivem Feedback kommen, denen sage ich, ey du, wenn mal was scheiße ist, dann musst du es aber auch sagen. Ich finde, nur so kann Kritik funktionieren, wenn du auf jemanden offen zugehst und ihn darauf ansprichst, aber aus der Anonymität heraus irgendein Schmähvideo machen, was ja mit dem Scheinargument die Jagd irgendwie retten zu wollen, nur darauf abzielt, jemanden zu schaden, muss ich sagen, ist kein Niveau, auf das wir uns herablassen.
Nee, das ist einfach grundsätzlich unter der Gürtellinie, und ich glaube, jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat und der dieses Video gesehen hat, der hat relativ schnell verstanden, in was für eine Richtung das gehen soll und was dieses Video auch bezwecken soll, und dass es nicht einer sachlichen oder inhaltlichen Diskussion über die Jagd grundsätzlich dient, sondern dass es einfach diffamierend sein soll und gewissen Menschen Schaden zufügen soll, und man macht das anders. Ja, also ich meine, wir in der Hand-on-Demand-Familie oder ich sage mal in der Jagd-Film-Community, wir sehen natürlich immer mal wieder irgendwelche Sachen, wo auch wir sagen so, hey, finden wir nicht gut. So, was macht man dann? Schreibt die Person an, sagt mal, hey, guck dir das nochmal an. Irgendwie, glaube ich, ist es nicht so ein guter Schachzug oder so eine gute Idee, das so zu veröffentlichen. Hast du das selber überhaupt gesehen vielleicht und so weiter? Dann schaut man sich das mal an. Und am Ende ist eigentlich immer der Punkt, dass man sich einigt und sagt so, yo, hast du recht, danke, ist mir gar nicht aufgefallen, whatever, irgendwie so. Also man hat einfach eine vernünftige Kommunikation über etwas und verbessert sich dadurch. So, ganz einfacher Weg. So geht's halt auch und so sollte es halt auch gehen.
Diese Grundsatzdiskussion, die da zwischenzeitlich ausgelöst wurde, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist nichts Neues. Weißt du, wir haben vor, ich sag mal, 10 Jahren schon drüber geredet, als die sozialen Medien gerade so aufkamen in der Jagdszene. Instagram, Facebook und so weiter. Da haben wir schon drüber geredet, so Erlegerbilder. Darf man das überhaupt? Und was darf man zeigen, was nicht? Und die Diskussion ist ja eigentlich gleich geblieben. Und ich glaube auch, dass dieser Standard oder Anspruch an ethische und ästhetische Inhalte in den sozialen Medien und auch in Jagdfilmen, das ist schon enorm gestiegen in den letzten Jahren. In der breiten Masse, sag ich mal. Und natürlich, du hast es selber gesagt, man sieht auch immer wieder mal woanders Szenen oder Bilder, wo man sagt, vielleicht nicht so glücklich. Und mit Sicherheit haben wir auch selber Szenen und Bilder, wenn du jetzt, weiß ich, zurückschaust auf die letzten 6, 7 Jahre, es ändert sich ja viel, wo du dann sagen würdest, würde ich vielleicht heute anders machen oder sehe ich heute anders. Aber ich glaube, grundsätzlich, wir zeigen es ja auf Hand on Demand mit weit über 1000 Filmen, dass die Masse an unserer Inhalte gerade auch in Qualität und auch in Anspruch an jagdethisches Handeln schon massiv sich verbessert hat in den letzten Jahren und gestiegen ist. Und das muss ja auch unser Anspruch für die Zukunft sein, dass wir uns weiter verbessern und immer vorbildlicher werden, sage ich mal.
Das Letzte, was wir wollen, ist die Jagd in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Wir wollen die Jagd ja positiv darstellen, insbesondere in den sozialen Netzwerken, auf YouTube, auf Hand und Demand auch. Aber man muss eben auch sagen, es gibt Unterschiede. zwischen dem einen und dem anderen. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, lass uns mal keine Erlegerbilder mehr ins Netz stellen, muss ich sagen, ja, ist vielleicht ein netter Gedanke, vielleicht ist das auch in irgendeiner Form wissenschaftlich fundiert, aber kannst du nicht verhindern, unmöglich. So, jeder darf hochladen, was er will, auch selbst wenn da jetzt irgendwelche Landesjachtverbände oder wer auch immer irgendwelche Empfehlungen rausgeben, du wirst es nicht verhindern können, dass Leute das hochladen. Und ich glaube, viele Leute verwechseln da auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also es ging da ja auch in Richtung Sponsoren und wie können die Sponsoren das unterstützen und die sind eigentlich schuld daran, dass es überhaupt so Leute gibt, die Jagdfilme machen oder die Influencer sind. Das ist ja auch völliger Quatsch. Also das ist bei allen von uns eine Passion und eine Leidenschaft. Wenn dann irgendwann Sponsoren dazukommen, die das unterstützen, gut, Dankeschön. Aber das hat jetzt auch nicht die Ausmaße, wie sich das viele vorstellen. Also selbst wenn ich jetzt keinen einzigen Sponsor mehr hätte, würde ich es trotzdem weitermachen. Man muss da schon differenzieren und ich glaube, die Leute haben da teilweise einfach eine falsche Vorstellung auch davon, was es heißt, Influencer oder Jagdfilmer, Blogger oder was auch immer zu sein. Und was mir auch aufgefallen ist bei dieser Debatte, dass viele Leute geschrieben haben, ja und deswegen steht die Jagd so schlecht da heute, wie es ist. Deswegen ist alles so schlimm, wegen den Influencern und wegen dem Internet und wegen diesen Sachen. Und da denke ich mir immer, Leute, ich glaube, ihr habt nicht so ein ganz richtiges Bild darauf, wie die Jagd momentan in der Gesellschaft dasteht, nämlich deutlich besser als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Es ist nicht schlechter geworden, es ist besser geworden in der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Muss ich dir zustimmen, Tim. Und ich finde, das liegt auch maßgeblich daran, dass Jagd mittlerweile auch transparent sichtbar ist und dafür verantwortlich sind alle Jäger. Jeder tut da im Kleinen seinen Beitrag, sei das jetzt jemand, der mit der rollenden Waldschule irgendwo im Kindergarten Pädagogik leistet, sei es jetzt Verbandsmitglieder, die auf politischer Ebene zum Beispiel was bewirken, sei es Leute, die einfach nur im Kleinen, im Alltag beim Spazieren gehen, ja einfach aufklären oder eben auch Leute wie wir, die transparent Jagd der Öffentlichkeit zeigen, der breiten Öffentlichkeit. Denn was ganz wichtig ist, dass sich Jagd nicht versteckt, denn wenn da irgendwas versteckt im Walde stattfindet, dann ist das schon von Grund auf verdächtig, sag ich mal. Aber wenn du halt hingehst und sagst, hier, das machen wir und das gefällt auch einigen mit Sicherheit nicht, aber dann stehst du zu dem, was du tust. Und das schafft viel mehr Verständnis, als sich zu verstecken und Dinge irgendwie zu verheimlichen. Und deswegen ist auch für unsere Inhalte wichtig, dass wir auch zeigen, dass wir Fehler machen. Natürlich muss man das einordnen, aber wenn wir uns als die perfekten Jäger darstellen, jetzt mal zum Beispiel Schwarzwildfieber, nur perfekte Schüsse und so, tut mir leid, aber das glaubt halt eh keiner. Also das ist jedem klar, wir sind Menschen, da werden Fehler gemacht und es ist wichtig, dass wir als Jäger uns auch reflektiert zeigen und selbstkritisch und das, finde ich, kommt viel verantwortungsbewusster in der Gesellschaft an, als sich zu verstecken oder irgendwie eine falsche Realität vorzukaukeln. Vielleicht ist es auch mal irgendwann an der Zeit, dass wir uns mal explizit diesem ganzen Modell, ich nenne es jetzt mal bewusst, Jagd-Influencer widmen. Du hast nämlich auch gesagt, dass da viel Unwissenheit herrscht und das ist auch ja mein Gefühl, dass da vieles über einen Kamm geschoren wird und dass da auch vieles irgendwie gar nicht richtig verstanden wird, ein falsches Bild herrscht und können wir uns auch mal der Sache widmen.
Und da erinnere ich mich noch gut an den Bundesjägertag, zu dem ich ja eingeladen war zu einer Podiumsdiskussion und das ist ja letzten Sommer irgendwann gewesen und da habe ich in dieser Podiumsdiskussion gesagt, Leute, ich bin dafür, dass wir dieses gesamte Thema einfach wieder deutlich mehr einschränken. Ne? Also dieses Thema, wo darf man Nachtjagd überhaupt machen mit Technik, nur im Feld auf Sauen oder ne, nur im Feld auf Raubtierbejagung und so weiter und so fort, aber definitiv nicht im Wald und so weiter und so fort. So, das habe ich ganz klar gesagt zu diesem Zeitpunkt schon, Standing Ovations ne, vom Publikum, was ja auch sehr traditionell ist, auch ich sage jetzt mal in erster Linie ein bisschen älter als ich zumindest. Da haben die sich, glaube ich, damals schon gewundert, dass ich das gesagt habe. Ich habe bis heute noch kein einziges Mal mit einem Nachtsichtvorsatzgerät oder mit einem Restlichtverstärker oder sonst irgendetwas gejagt. Das Einzige, was ich besitze, ist eine Werbebildkamera. Also nur, um das mal einzuordnen, wie ich zu Technik und so weiter im Wald stehe. Ich bin ein super konservativer Jäger. Sind ja auch jetzt in der vergangenen Zeit schreckliche Unfälle passiert, insbesondere mit Nachtsicht- oder Vorsatztechnik. Und jetzt haben das mit der Zeit verschiedene Magazine und so weiter aufgegriffen nach dem Motto, ja, haben wir ja auch schon immer gesagt, ist ja so und so, ist ja so und so. Und die Jungen mit der Technik, das geht ja alles nicht gut. So viele gibt es, die das nicht gut finden, ja. So, und grundsätzlich, diese Technik ist ja nicht gefährlich, sondern die Leute, die sie bedienen. Aber man muss da schon aufpassen, was und wen man da irgendwie alles über einen Kamm schert. So, und da bin ich einfach der Meinung, muss man ein bisschen genauer hingucken und auch mit diesem Shitstorm-Video, also ich meine, das war ja, da wurden irgendwie 7 oder 8 Sachen genommen, die für sich alleine im Grunde gar nicht so schlimm waren, aber in diesem Konglomerat an Dingen mit dieser Betitelung und diesem Voice-Over, der da bei war, dann sich irgendwie schlimm anhört. Wo man denkt, ach, die sind ja alle schlimm. So, dann wird dann hier die Eike-Hunde-Sache noch mit irgendwie da so reingemischt, so nach dem Motto, so, ja, der gehört ja auch dazu und die sind ja alle so schlimm, habt ihr ja eh schon gemerkt. So, und das ist einfach, das macht man einfach nicht sowas. Ne? Man muss sich da schon individuell Sachen angucken und dann kann man drüber reden in einem vernünftigen Ton und auch nicht anonym. Und dann wird auch wieder ein Schuh draus. Und das Bild der Jagd, also wirklich nochmal, ist meiner Meinung nach, und das sehen viele, viele so, heute viel, viel besser, als es vor 10, 20 oder 30 Jahren noch war. Und wir haben da, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, super viel gemacht. Nicht nur wir, sondern super viele andere Jäger auch. Die Verbände haben es auch gemacht. Wir arbeiten alle zusammen und nur so geht's. Und natürlich läuft da nicht immer alles glatt. Natürlich gibt's auch mal Videos, war jetzt nicht so top. Auch gar keine Frage. Es gibt aber auch Beiträge, die nicht so super waren. Und es gibt auch Jäger, die sich, weiß ich nicht, im Revier nicht gut verhalten haben. Es passiert alles. Und das finde ich auch nochmal super interessant, Ruven. Da habe ich vor einigen Tagen mit dem Thorsten Reinwald drüber gesprochen. Weil wir uns auch nochmal gefragt haben, woher kommt das denn eigentlich, dass manche Leute wirklich so intensiv gegen die Jagd sind? Kommt das, weil die irgendwas auf Social Media gesehen haben oder weil die irgendein Video gesehen haben? Oder kommt das nicht viel eher aus einer Begegnung heraus, die sie irgendwann mal hatten? Und ich muss sagen, Ruven, alle Menschen, mit denen ich jemals gesprochen habe, die wirklich Anti-Jagd eingestellt waren, die haben alle ein besonderes Erlebnis im realen Leben gehabt, was dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ich finde das furchtbar, weil sie entweder einen unsympathischen Jäger kennengelernt haben, zum Beispiel, weil sie aus dem Wald gescheucht worden sind von einem Förster oder von einem Jäger oder weil sie was Schlimmes gesehen haben mit einem toten Tier, aber im echten Leben und nicht auf Social Media.
Vielleicht kann gut sein, übrigens Andreas, unser lieber Dreispruchs, der hatte auch mal so ein Erlebnis vor vielen, vielen Jahren, lange bevor er Jäger geworden ist und das war auch eine Negativbegegnung mit einem anderen Jäger und das hat ihn abgeschreckt, das weiß ich noch. Und dann hat er erst viele, viele Jahre später, glaube ich, einen anderen Jäger getroffen und dann hat das Bild sich ins Positive gewendet. Könnte deswegen sein. Ist vielleicht eine These, ja.
Der Thorsten und ich waren uns da relativ einig, muss ich sagen. Also natürlich spielt Social Media alles, was man zu einem gewissen Thema sieht, spielt da ja irgendwo mit rein. Das ist ja gar keine Frage. Und natürlich muss man sich Mühe geben, es bestmöglich darzustellen. Aber auch hier, um das ganz klar zu sagen, muss man differenzieren. Also ich bin zum Beispiel nicht dafür, weil ich nicht eine Hetze oder eine sehr intensive Nachsuche, ich beschreibe es jetzt mal so, sind Themen, die muss man vielleicht nicht auf YouTube zeigen oder nur sehr, sehr eingeschränkt, weil das eben wirklich jemand, der mit Jagd nichts zu tun hat, nicht einordnen kann. Absolut nicht. So, aber da muss ich sagen, wenn wir da dann rübergehen zu Hunt on Demand auf eine Plattform für Jäger hinter einer Paywall, sehe ich das Thema wirklich komplett anders, weil auf Hunt on Demand wollen wir Videos und Sachverhalte zeigen, die Jäger weiterbringen, woraus andere Jäger auch lernen können. Und da können meiner Meinung nach und müssen meiner Meinung nach auch Sachen gezeigt werden dürfen. Und natürlich kann sich da jetzt irgendein Naturschützer oder Tierschützer anmelden, die 10 Euro bezahlen und sich das da angucken und sagen, oh mein Gott, ist das schlimm. Passiert das in der Realität? Eher nicht. Und da muss man auch zu sagen, weil dieses Shitstorm-Video ja auch suggeriert hat, ach Gott, was machen die denn alles da Schlimmes und es ist so furchtbar. Und wenn das mal die Tierschützer sehen würden, die würden hier durchdrehen. Da muss ich euch so sagen, wie es ist. Also wir machen jetzt über 10 Jahren Jagdfilme. Es hat noch nie ein Tierschützer irgendein Video von uns geholt und das in irgendwelchen Gruppen rumgeschickt und gesagt, wie furchtbar wir doch sind. Also das, was da suggeriert wird, was angeblich mit unseren Videos passiert, das passiert halt einfach nicht, weil es einfach anders eingestuft und eingeordnet wird, auch vom Tierschutz oder von Tierschützern selber.
Definitiv stimme ich dir zu. Wir achten ja schon darauf, dass diese Darstellung trotzdem nicht verstörend ist, sage ich mal. Ich habe selber eine Nachsuchenserie gedreht mit 5 Beiträgen. Ist ja nicht so, dass man da die ganze Zeit das Blut spritzen sieht und nur Klagelaute hört oder so. Das muss man ja auch sagen.
Ja, absolut. Aber so ein Beitrag, wie du das gesagt hast, mit deiner Nachsucheserie zum Beispiel, das nimmt halt jemand, der mit Jagd jetzt nichts zu tun hat, natürlich komplett anders wahr, als jemand, der sich mit Jagd auskennt. Aber für jemanden, der halt eben sich jagdlich interessiert, vielleicht Jungjäger ist, gerade einen Jagdschein gemacht hat, für den ist das natürlich ein unfassbar wertvoller Beitrag, weil der sich dadurch überhaupt erstmal vorstellen kann, wie läuft denn so eine Nachsuche ab. Das nimmt einem ja auch eine totale Angst. Also was meinst du, wie viele Jungjäger auf dem Hochsitz sitzen und ihr erstes Stück beschießen, ja, das liegt nicht, und dann kriegen die so eine Panik, dass sie im Zweifel dann irgendwie im Nachhinein behaupten, ne, hab vorbeigeschossen oder war gar nichts, ne, weil sie einfach Angst haben, dass sie was Falsches gemacht haben. Und das hört man ja so extrem oft von Leuten, die Hand und Demand schauen, insbesondere von den Jungjägern, dass sie sagt, ey, ich habe mir so eine Angst genommen in so vielen Sachen und habe mir so eine Sicherheit gegeben durch diese Videos, weil ich jetzt einfach sehe, wie man es macht, wie es funktioniert und dass es eben auch anderen so geht und dass ich nicht alleine damit bin. So, und das ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich.
Ausschweifendes Thema. Ich glaube, damit könnten wir noch 3 Podcast-Folgen füllen. Es ist ja aber noch weiteres passiert in den letzten Wochen. Nach der Messe in Dortmund, nach dem Shitstorm, wurde es dann aber auch wieder endlich schön. Dann sind wir nämlich nach Salzburg gefahren, Tim, auf die Hohe Jagd und Fischerei. Am Fuße der Berge, eine wirklich traumhaft schöne Messe, sehr traditionell. Die Leute kommen in Tracht. Es ist irgendwie einfach ein ganz anderes Flair. Es ist diese österreichische Verbundenheit mit der Jagd. Und deswegen muss ich sagen, war Salzburg wieder ein richtig was für die Seele für mich. Ich habe das richtig genossen, die Messe. Da bin ich wieder runtergekommen. Da habe ich mit so vielen Leuten gesprochen, auch über diese Shitstorm-Thematik. Aber im Endeffekt positive Resonanz. Und ja, wie hast du das wahrgenommen?
Ach, das ist einfach so locker, lässig, angenehm, so auf dem Boden geblieben, nicht von oben herab. Also es ist einfach so eine schöne gemeinschaftliche Messe und man hat das Gefühl, man ist sofort mit jedem Freund. Also diese Art und Weise, die die Österreicher haben, ich lieb's einfach. Ich bin ja sogar noch eine Woche länger dann in Österreich geblieben. Wir sind dann noch nach Saalbach-Hinterglemm in Skiurlaub gefahren, um da mal ein bisschen runterzukommen nach all dem Trubel. Aber die Messe war einfach wunderbar und wir hatten so einen schönen Stand auch. Das war so gemütlich mit der wilden Art zusammen. Wir hatten wie so einen Hüttenstand, kann man ja sagen. Und diese Curved LED-Wand war auch einfach ein Träumchen. Ja, war einfach toll.
Und auf dieser LED-Wand lief dann auch ein ganz besonderer Film, Tim. Du weißt, wovon ich spreche. Unsere Premiere des Großprojektes, die Bergjagd des Jahres. Das war auch ein richtiges Highlight für mich.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Also es ging ja erstmal los mit einer traditionellen Bläsergruppe aus Österreich. Die kam auf die Bühne und hat ein paar Signale gespielt. Das war schon wunderbar. Und ja, dann kamen die Organisatoren Venturis Alpis, Georg Helmig und Stefan Kulterer zu mir auf die Bühne. Ich habe das Ganze moderiert. Dann haben wir noch mal ein bisschen darüber gesprochen, wie dieses Thema oder das Projekt Bergjagd des Jahres zustande gekommen ist, wer da alles mitgearbeitet hat, mitgeholfen hat. Das war ja nachher dann doch ein Riesending. Und dann wurden die Trophäen feierlich übergeben an alle Teilnehmer der Bergjagd des Jahres. Die wurden von Georg Sohn noch richtig schön künstlerisch präpariert. Das sah richtig gut aus. Ja, und da hat jetzt jeder Schütze eine ewige Erinnerung an diese Bergjagd des Jahres und dann ging sie los, die Premiere. Und besonders froh war ich dann wirklich, als ich auch gesehen habe, von Anfang an, seit dem Vortrag war bei uns der Stand rappelsvoll. Die Österreicher haben das mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt, was wir da in ihren heiligen Bergen gemacht haben. Ich glaube, am Ende waren sie alle ganz froh, wie würdig und schön wir das dann präsentiert haben. Der Film bzw. der Zusammenschnitt für die Messe ist, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen.
Und die meistgestellte Frage nach dieser Messe oder während dieser Messe war ja sowieso, wann kommt die Bergjagd des Jahres? Und ich glaube, letztendlich können wir sagen, sie ist jetzt da.
Sie ist da, sie ist wirklich da, jetzt echt.
Genau, und es ist ja nicht nur ein Film, es ist eine ganze Filmserie und es geht jetzt los mit dem ersten Teil. Und ich weiß nicht, Tim, ob wir jetzt diese Messeversion jetzt schon online ausgespielt haben oder erst in den nächsten Tagen, das weiß ich noch nicht genau. Werdet ihr aber sehen, ihr Zuhörer. Ich glaube, da können sich alle drauf freuen, weil es einfach ein ganz besonders, wie du es auch gesagt hast, würdiges Erlebnis und die Bergjagd ist eben einfach etwas ganz Besonderes.
Das muss man eben einfach sagen und das merkt man uns auch allen an, wie unfassbar dankbar wir sind, dass wir das mitmachen durften und auch weitermachen werden, denn das wird nicht die letzte Bergjagd des Jahres gewesen sein.
Ich finde, wir sollten uns vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge diesem Projekt nochmal im Detail widmen. Können wir ja schauen. Also ich würde mich freuen, wenn wir da die Gäste Georg und Stefan mal im Podcast holen können oder einen von den beiden und mal im Detail darüber sprechen. Ist ja doch wirklich was, ein so ausschweifendes Projekt, da hat man sicherlich noch viel Redebedarf. Würde mich zumindest freuen, wenn wir es so machen werden.
Das machen wir in jedem Fall und für alle, die beiden noch nicht kennen, die können sich jetzt dann bald die Filme anschauen auf Hunt on Demand und dann wisst ihr im nächsten Podcast auch schon, wer Georg und Stefan sind.
Es sind auf jeden Fall zwei Originale und wirklich tolle Menschen, einfach wunderbare Charaktere und das muss man auch sagen, um noch was weiteres Schönes über die Jagd in sozialen Medien zu sagen. In diesen letzten Jahren habe ich so, so viele tolle Menschen kennengelernt. Dadurch entstehen Kontakte und auch Freundschaften. Das gibt's auch vielleicht nur bei der Jagd. Bin ich wirklich sehr dankbar für. Georg und Stefan sind zwei Menschen, muss ich sagen. Toll, dass die in unserem Leben sind.
Das kannst du dir verdammt nochmal nicht ausdenken.
Das kannst du nicht skripten.
Das kannst du nicht skripten. Ja, aber ich meine, Ruven, wir müssen es ja auch so sagen, wie es ist. Ohne Hunt on Demand hätten wir uns alle definitiv nicht kennengelernt. Es wäre nicht so, wie es jetzt ist.
Ja,
definitiv. Und ich glaube nicht, dass es besser wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das kann sehr gut sein, ja. Wir haben heute aber auch noch ein Gast im Podcast und den haben wir jetzt ganz schön lange hingehalten. Ich finde, es ist Zeit, dass wir ihn endlich mit dazu holen. Tim, möchtest du ihn vorstellen?
Du fragst mich, Tim, ob ich Tim vorstellen möchte.
Du dich selbst oder du, Tim?
Jetzt ist selbst die Verwirrung verwirrt. Naja, nein, wir haben ihn hier heute live, zwar nicht in Farbe, aber Tim Strohmeier von Westfalia Jagdreisen. Ja, Tim, schön, dass du auch mal bei uns im Podcast bist. Du warst ja bei uns auch schon auf der Messe zu der Vermessung von dem Weltrekord Maral von Gerold. Ist es denn jetzt eigentlich offiziell?
Ja, guten Tag zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich ja sehr, lieber Tim, lieber Ruven. Und ja, wir haben ja auf der Messe haben wir den Maral von dem lieben Gerold vermessen nach SCI-Standards. Das ist ja der Safari Club International. Und ich habe ja da einen zweitägigen Lehrgang gemacht, was mich zu einem offiziellen Vermesser macht. Und es ist tatsächlich der neue Weltrekord. Also wir haben es vermessen und es ist sogar mit Abstand. Es ist ja eine besondere Kategorie. Es ist ja die atypische Kategorie. Also es ist ja abnorm. Und da hat der liebe Gerold wirklich, ich glaube am Ende waren es deutlich mehr Punkte als der alte Weltrekord. Und ja, da kann er sich natürlich glücklich schätzen. Jetzt muss das natürlich alles nochmal offiziell dokumentiert werden. Es muss nochmal ein Komitee und ein Gremium aus Amerika sich per Webcam zuschalten, dann wird es nochmal vermessen und dann spricht nichts dagegen, den ins Rekordbuch einzutragen.
Ende gut, alles gut. Tim, du bist von Westfalia Jagdreisen. Wir kennen uns natürlich, aber für die Leute, die unseren Podcast hören, die dich vielleicht noch nicht kennen. Was macht Westfalia Jagdreisen eigentlich?
Ja, also ich bin mittlerweile Geschäftsführer bei Westfalia Jagdreisen. Das ist ein Jagdreisebüro in Deutschland ansässig. Wir feiern dieses Jahr 38-jähriges Firmenjubiläum. Das hat der liebe Herr Josef Thoma vor 38 Jahren gegründet und wir sind eigentlich ein, ich sag mal, Universalanbieter für Jagdreisen. Das bedeutet, wir haben uns nicht auf ein Land fokussiert, sondern in all den Jahren Firmenhistorie haben wir natürlich ein Portfolio ausgebaut, das unseren Jägern die Möglichkeit bietet, die ganze Welt zu bereisen und nur in den besten Revieren zu jagen. Und somit kann er beispielsweise, wenn er jetzt sagt, ich möchte gerne mit Tim mal nach Kasachstan, ich möchte mal gerne mit ihm nach Afrika oder nach Polen oder nach Ungarn, da kann ich ihn immer betreuen und immer alles für ihn organisieren. Und das macht natürlich dann auch einen schönen Nebeneffekt aus, dass man natürlich so eine tolle Kundenbindung aufbaut und immer auf die Wünsche des jeweiligen Jägers eingehen kann.
Ist schon ein Traumjob, oder? Du bist ja auch mit Sicherheit bei einigen Jagdreisen auch selbst dabei, oder? Also du bist den ganzen Tag auf Jagdreise wahrscheinlich, nicht wahr?
Ja, das ist ja immer der Trugschluss. Ich bin ja auf Social Media auch aktiv und mache da immer so eine Art Videotagebuch über die ganzen Reisen. Und viele sagen dann immer, Mensch, stimmt, du hast einen Traumjob und du bist ja immer auf Reisen und immer irgendwo in den Bergen und tolle Reisen. Und ja, habe ich, bin ich natürlich. Aber ich bin natürlich in 90% der Zeit oder ich würde sogar sagen, in 95% der Zeit bin ich im Büro. Jagdreisen im Jahr 2026 ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, wo man irgendwo hingereist ist und irgendwas erlegt hat und zurückgekommen ist. Also ist ja ein immenser organisatorischer Aufwand, angefangen von der Waffeneinfuhr, dann die ganzen Lizenzen im jeweiligen Land, dann die Trophäenrückfuhr, die ganzen artenschutzrechtlichen Abfertigungen. Also es ist ja mittlerweile wirklich so ein immenser bürokratischer Aufwand geworden, dass ich natürlich den Jägern dann abnehme, ich organisiere die Reisen, sodass du, lieber Ruven, kommst zu mir und sagst, ich würde gerne das buchen und ich kümmere mich um alles und du kannst mit ruhigem Gewissen nach, ich sag mal, Polen oder wohin auch immer fahren und brauchst dich nicht kümmern. Das ist dann mein Job und das zeige ich natürlich nicht immer nur auf Social Media, weil das, denke ich mal, ist auch ziemlich langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur zeigen würde, wie ich hier im Büro sitze und irgendwelche Verträge ausarbeite oder weiteres. Deshalb habe ich mich darauf fokussiert, dass wenn ich mal reise, das werde ich natürlich dann auch zeigen, weil das ist natürlich auch am Ende das, was bei den Jägern dann ankommt und was man bei uns dann auch buchen kann.
Bist du auch einer von diesen bösen Jagdinfluencer, die dann auch noch Geld damit verdienen wollen, was sie machen?
Ja, das wäre schön. Also ich sehe mich eigentlich nicht als Jagdinfluencer. Ich zeige immer nur das, was ich mache. Ich habe auch überhaupt keine Kooperation mit irgendwem oder irgendwas. Ich sage immer, ich zeige das, was wir machen und da habe ich Freude dran, aber ich versuche jetzt nirgendwen zu beeinflussen oder sonst irgendwas. Mir ist immer viel daran gelegen, ich möchte immer Werbung für die Jagd machen und insbesondere für die Jagdreisen, weil es wirklich ein tolles Tool ist, um den Artenschutz in den jeweiligen Ländern zu stärken und verschiedene Arten auch vom Aussterben teilweise zu erhalten. Und das möchte ich immer gerne zeigen, weil das wirklich bei vielen noch gar nicht so bekannt ist, was eine Jagdreise alles an vielen positiven Effekten hat.
Was ich so schön finde an Jagdreisen, ist einfach, was man lernt. Also ich würde wirklich sagen, gut, ich habe auch relativ viele Jagdreisen in meinem Leben schon gemacht, aber insbesondere auch in jungen Jahren, wo ich selber noch gar keinen Jagdschein hatte und mit meinem Vater dann auf Jagdreisen war, man lernt so unfassbar viel von den ansässigen Berufsjägern, von Leuten, die dort arbeiten, über die Wildarten, über andere Jagdarten, Techniken, aber auch über Naturschutz und Hege und alles, was dazu gehört. Also ich würde fast behaupten, ich habe im Ausland insgesamt mehr über die Jagd gelernt auf Jagdreisen, als ich es in Deutschland gelernt habe.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil gerade auf einer Jagdreise ist ja wirklich, dass du intensiv dich jetzt beispielsweise mit dem Wild und mit der Kultur und mit dem Land beschäftigst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, wenn du ein Jungjäger bist in Deutschland, hast deinen Jagdschein und dann wirst du eventuell mal eingeladen auf dem Bockansitz. So, dann bist du, ich sag mal, zwei Ansitze in der Eifel oder im Westerwald, wo auch immer, und hast vielleicht mal ein Stück Wild gesehen oder hast deine erste Erfahrung gesammelt. Aber wenn du jetzt beispielsweise eine Bockjagd in Polen unternimmst, dann bist du ja wirklich die ganze Zeit 3 Tage intensiv mit einem professionellen Jagdführer draußen und hast Wildkontakt. Er zeigt dir, wie es funktioniert, wie man einen Bock beispielsweise anblattet, was es ausmacht, ob er alt ist oder ob er jung ist. Und da wird einem in so kurzer Zeit so viel vermittelt an Praxis. Das ist Wahnsinn. Also dafür muss man teilweise viele Jahre auch in Deutschland jagen, um einfach so viel Wildkontakt zu haben, wie in diesem kurzen Zeitraum. Klar, die Jagd ist nicht nur der Wildkontakt und wie spreche ich den Bock an. Aber dafür kann man, sage ich immer, ist das immer das Schöne. In Deutschland lernt man die Hege und Pflege und man stellt Wildäcker und Hecken zur Verfügung und die ganze Hege, was drumherum ist. Und bei Jagdreisen ist man wirklich in der Praxis, um seine Fähigkeiten einfach nochmal zu vervollständigen. Dass man einfach mal auch die Erfahrung hat, wie verhalte ich mich, wenn es wirklich ernst wird und wenn Wild austritt und wie spreche ich Wild genau an.
Ich würde auch gerne mal dieses Influencer-Thema aufgreifen, denn vielleicht bist du ja in gewisser Weise doch sowas wie ein Influencer, so eine Art Jagdreise-Influencer. Zumindest hast du mich in gewisser Weise beeinflusst, denn ich folge dir jetzt schon sehr lange und ich weiß nicht genau, wann du auf dieser Elefantenjagd warst. Ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen her. Und da hast du auch in deiner gewohnten Art und Weise dieses Jagdreisetagebuch, wie du es genannt hast, über diese Reise gepostet online und hast sehr viel erklärt und hast da auch bei mir sehr viele Vorurteile abgebaut, die ich selbst gegenüber der Jagd in Afrika hatte und auch vor allem gegenüber der Großwildjagd hatte. Und das finde ich bei dir, bei deinem Content, den du auch machst, bei diesen Jagdreisen sehr interessant, weil du zeigst nicht nur einfach, dass die Jagd dieses Erlebnis ist und die Jagd an sich, das Erlegen von meinetwegen von einer Trophäe, sondern du zeigst auch das große Ganze dabei. Klar, wir fahren dahin auf eine Jagdreise, um auch Jagdbeute zu machen, aber du zeigst auch diesen Rahmen, in dem das stattfindet und auch die Bedeutung der Jagd für den Artenschutz. Und das finde ich, ist echt eine sehr gute Sache, die machst du sehr gut, möchte ich mal herausstellen.
Ja, das ist sehr nett von dir, lieber Ruven. Und da ist mir auch immer sehr viel dran gelegen, weil es ist ja wirklich nicht so, dass man irgendwo hinfährt, man hat was vor, man erlegt es und dann ist das Thema durch. Das ist ja ein so umfangreiches Thema, gerade jetzt auch die Elefantenjagd, die du beobachtet hast. Da will ich auch einfach so viel erklären. Ich will einfach zeigen, was das für die Menschen vor Ort bedeutet, ne? Und was es alles bezwecken kann, durch wirklich kleine Schräubchen, die man dreht, was es dann in diesem jeweiligen Land bezweckt. Und viele sagen mal, ja, ihr schießt irgendwas und dann ist die Trophäe, kommt nach Hause und der Rest bleibt im Busch oder im Berg. Und das ist ja auch gerade beim Elefant überhaupt nicht so. Also das ist ja wirklich, da werden ja ganze Dörfer wochenlang mit ernährt, wenn ein Elefant erlegt wird. Und das ist in einem Land, in dem es ein sehr hohes Defizit an Proteinen gibt, die teilweise kaum Fleischzugang haben und kaum Fleisch essen. Und wenn dann wirklich in einer nachhaltigen Jagd ein alter Elefantenbulle erlegt wird, ist das im Grunde genommen für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Und das ist mir immer sehr wichtig, dass ich sowas auch klar rausstelle und klar kommuniziere.
Ja, das machst du auf jeden Fall sehr gut. Und deswegen, nicht zuletzt, deswegen bist du vermutlich auch mit Westfalia bei uns jetzt Partner seit neuestem. Und es gibt ja auch mittlerweile sogar Partnerreisen, die wir gemeinsam anbieten, damit eben auch unseren Hand-on-Demand-Zuschauern, unserer Hand-on-Demand-Community auch dieser Zugang zur Jagdreise auch vielleicht ein Stück weit von unserer Seite erleichtert wird.
Genau, uns kam ja einfach die Idee, das ist ja eine riesige Nachfrage auch an, ich sag mal, an Selbsterlebnissen gibt, Das heißt, man sieht natürlich die Filme von euch und das ist ja wirklich toll und beeindruckend, aber es ist natürlich auch viele Zuschauer, die sagen, Mensch, sowas würde ich auch mal gerne erleben und da wäre ich doch mal gerne dabei. Aber für viele ist erstmal die Hemmschwelle relativ groß, eine Jagdreise zu buchen. Hat vielleicht nicht die Anbindung, hat vielleicht nicht die Freunde, die mitkommen wollen. Und da ist ja unsere Idee entstanden, hey, lass doch einfach mal begleitete Reisen organisieren. Das ist auch zu ganz normalen marktüblichen Preisen. Nur wir stellen von unserer Seite noch ein kleines Zubrot zur Verfügung, wie beispielsweise die Reise, die jetzt online ist, mit dem lieben Maxi von Wild Hunt Black Forest, dass einfach die Jungjäger oder Jäger, die vielleicht nicht die Anbindung haben, sich dieser Reise anschließen können, haben eine coole Community. Der Maxi hält spannende Vorträge in der Mittagszeit, wenn es nicht raus zur Jagd geht. Und so hat man einfach die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu jagen und auch mal eine Jagdreise zu erleben, ohne dass man direkt, ich sag mal, alleine unterwegs sein muss oder sich selber irgendwie drum kümmern muss. Es ist wirklich eine tolle Sache und ich denke, das wird in Zukunft auch eine schöne Sache werden für sowohl die Zuschauer als auch die Publisher.
Also ich glaube, das ist eine absolut klasse Sache. Wir haben ja insgesamt 14 Plätze verfügbar. Es müssen nicht ganz 14 sein. Es wird auch ausreichen, wenn es 10 wären, aber es soll sich einfach eine schöne Gruppe bilden zusammen mit Maxi, die dann einfach ein paar Tage in Schlesien auf Böcke jagen. Das ist ein Pauschalangebot. 3 Übernachtungen sind damit drin im Doppelzimmer. Das Revier ist rund 20.000 Hektar groß, also ein wunderschönes Waldgebiet und Erlegung von 2 Rehböcken ohne Trophäenbegrenzung ist ebenfalls mit dabei. Also was auch immer man dann dort sucht mit den Jagdführern, darf erlegt werden, wenn der Bock dann passt. Und ich glaube, es ist einfach eine super Gelegenheit, mit Gleichgesinnten da schöne Jagdtage in Schlesien zu verbringen.
Genau, das denke ich auch. Also gerade auch war mir sehr sicher, dass es preislich überschaubar ist, dass jetzt viele, da haben immer Angst, Mensch, dann schieße ich einen 500 Gramm Bock und dann werde ich direkt arm. Und das ist ja wirklich bei dieser Reise ist alles abgesichert, es kann nichts passieren. Auch wenn jetzt mal der 500 Gramm Bock liegt, das ist unser Risiko, sage ich jetzt mal, aber das sind wir gerne bereit einzugehen, weil ich denke, die Jungjäger oder die Jäger, die vielleicht noch nicht so lange den Jagdschein haben, denen sollten auch mal so Möglichkeiten gegeben werden, sich mit Gleichgesinnten auf einer Jagdreise zu begeben.
Und ich glaube, Maxi wird dann mit Sicherheit auch einen Film davon machen, also können sich auch alle am Ende anschauen, was aus der Reise geworden ist.
Genau, das ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache, das hat man auch nicht alltäglich, wenn man eine Jagdreise macht, dass man einfach dazu auch noch einen Film dazu hat, dass man quasi in 10 Jahren auch nochmal in Illustra-Runde sagt, komm, wir schauen uns nochmal die Reise an, wo ich 2026 mit dem Maxi in Schlesien Böcke gejagt habe. Und da ist man natürlich auch nochmal verewigt und das ist auch, finde ich, eine ganz schöne Sache, weil das sind nochmal andere Erinnerungen als, ich sage jetzt mal, die Trophäe an der Wand.
Ja, also wer nicht gefilmt werden möchte auf dieser Reise, wird natürlich nicht gefilmt. Das ist jetzt kein Zwang, aber
ja,
wer möchte,
genau, selbstverständlich,
kann
ja
gerne auch begleitet werden. Ja, Tim, du kommst ja mehr als wir alle in der Welt rum und hast schon alles Mögliche gesehen. Und im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen in der deutschen Jagdbranche wollte ich dich auch nochmal fragen, so Weitgerechtigkeit, Jagdethik, so diese ganzen Themen. Wie würdest du denn sagen, wie die so außerhalb Deutschlands und nehmen wir vielleicht nochmal Ungarn und Österreich mit dazu, wie wird das gelebt auf der Welt? Gibt's das überhaupt oder machen die eigentlich alle, was sie wollen?
Also das finde ich immer ganz interessant, den Jägern auch zu kommunizieren, weil in Deutschland haben wir eine ganz interessante Eigenart, die es eigentlich so auf der Welt kein zweites Mal gibt. Viele sagen, wir Deutschen, wir machen es richtig und ihr macht es alle falsch. Da kommt ja immer auch der Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und wir versuchen alle immer, unsere Sichtweise auf andere Länder zu übertragen. Und ich sage immer ganz klar, hey, wenn ihr in anderen Ländern jagt, richtet euch auf die Tradition, auf die Kultur, auf die Jagdethik des jeweiligen Landes ein und richtet euch danach. Es macht gar keinen Sinn, wenn ihr versucht, ich sage jetzt mal beispielsweise bei der Monteria in Spanien zu sagen, hey, das liegt alles auf der falschen Seite und da ist kein Bruch. Dafür gibt es andere Rituale und Brauchtümer in Spanien beispielsweise, die den Spaniern viel wichtiger sind. Und das ist bei jedem individuellen Land ist es anders. Ja, wir haben unsere Ansichten und wir haben unsere Weitgerechtigkeit und unsere Jagdethik, die ist auch wichtig und gut. Aber gerade wenn es auf Jagdreisen geht, bin ich immer der Meinung, hey, wenn ihr in das Land reist, schaut, wie die es machen, schaut, was die für Brauchtümer haben. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht mal so schlecht, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sagen, hey, das ist ja gar keine schlechte Idee, wie die es machen. Beispielsweise die Spanier, die lackieren ihre Trophäen, dass die immer so ein bisschen glänzen. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich fände es dann persönlich schön, das auch so zu machen. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Rehbock in Spanien legt habe und der ist in dieser klassischen spanischen Art aufgesetzt, ist das schön, weil es ist dem Land gerecht und in Deutschland wird das nie einer machen. Aber in Spanien ist es vollkommen üblich.
Und das finde ich auch schön. Ich war jetzt zwar vielleicht nicht auf so vielen Jagdreisen wie ihr beiden, aber bin auch schon im ein oder anderen Land gewesen. Und was ich als sehr positiv wahrnehme, ist, dass du nicht nur die Brauchtümer von der Jagd an sich sehr gut kennenlernst, sondern du lernst auch das Land und die Leute extrem authentisch kennen, weil du bist nicht irgendwie in einer geführten touristischen Schleife, wollte ich gerade sagen, gefangen, sondern du lernst das Land halt authentisch kennen, so wie es wirklich ist, die Menschen, was sie denken und bist einfach sehr dicht dran. Und das finde ich ist unfassbar schön an Jagdreisen. Und man merkt auch, dass wir Deutschen sehr große Vorurteile haben häufig, auch gegenüber Menschen, wie die eingestellt sind im Ausland. Und wenn du dann aber vor Ort bist und sitzt dann an einem Tisch und am Ende sind dann alle gleich, egal was du verdienst in Deutschland und ja, wie einfach dieser Mensch vor dir gestrickt ist, er lehrt dir eigentlich so viel Menschlichkeit meistens und so viel über das Land und das Volk, finde ich es eigentlich noch das Schönste, zumindest für mich persönlich, an einer Jagdreise.
Ja, das ist ja auch das immer, was ich sage. Viele fragen mich immer, Mensch, Stimmen, was ist denn die schönste Jagdreise oder was war bisher deine tollste Jagdreise? Und da sage ich immer, die schönste Jagdreise ist für mich, wenn ich in ein Land komme, mit offenen Armen empfangen werde, eine tolle Kultur vorfinde, nette Menschen kennenlerne, tolle und versierte Berufsjäger auch ebenfalls kennenlerne und viel von denen lernen, wie die jeweilige Jagd stattfindet, wie ich diese Jagd durchführe. Und das ist für mich, was eine Jagdreise eigentlich ausmacht. Es ist nicht der, auch wenn es jetzt bei Gerold der Weltrekord war, aber hör mal, wir hätten uns genauso gefreut, wenn es jetzt ein normaler, ich sag mal, Maral, der kein Weltrekord war, hätten wir uns genauso gefreut, weil es einfach die Zeit, in der wir da waren und in der Wildnis mit den Kasachen gejagt haben, das ist einfach einmalig und das sind Erlebnisse, die werdet ihr oder werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen und wir werden unseren Enkelkindern nicht erzählen, Mensch, ich hatte die neueste Wärmebildkamera oder ich hatte das neueste Spektiv oder Zielfernrohr. Wir werden darüber erzählen, was haben wir damals in Kasachstan eigentlich erlebt, als wir 2025 mit Kasachen 14 Tage in den Bergen geritten sind. Und das finde ich eigentlich immer das Schöne. Klar, es kostet alles Geld, aber es sind natürlich Erlebnisse, die bleiben dein Leben lang erhalten.
Das muss ich auch sagen, dass wenn ich so an meine schönsten Jagdreisen zurückdenke, hat das nie was zu tun mit der Trophäe oder hat man den stärksten Hirsch da geschossen, sondern es war immer irgendwie der Vibe, der auf der Jagdreise war, diese Gemeinschaft, dieses Zusammen was erleben und eine gute Zeit haben. Wenn die Gruppe harmoniert, wenn es mit den Jagdführern, mit den Leuten vor Ort harmoniert, das ist das, was so eine Jagdreise ausmacht. Und wenn man dabei natürlich noch Erfolg hat, umso schöner, aber es ist nicht essentiell, für eine schöne Jagdreise Erfolg zu haben unbedingt.
Nein, definitiv nicht. Ne? Und es gibt natürlich auch viele, viele Beispiele, wo es auch ganz klar ist, wo es nicht nach der Trophäe geht. Blicken wir mal nach Schottland, wo man einfach auch Rothirsche hat, die würden wir hier in Deutschland als klassische Heckenhirsche bezeichnen. Aber es ist einfach die Jagdart, in den schottischen Highlands zu jagen, wirklich mal mit den Stalkern in Tweed rauszuziehen und das Wild kennenzulernen, die Tradition der Schotten mal auf Tuchfühlung mitzugehen. Und das ist einfach das Schöne und das versuche ich immer zu kommunizieren und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft das so weiterführen kann, weil ich habe ja wirklich da auch eine große Freude dran, diese Freude zu teilen und diese Erlebnisse auch zu ermöglichen für viele Jäger.
Und du hast es eben ja schon mal angesprochen, natürlich kostet das alles Geld, aber da muss man so ehrlich sein, jede Jagd kostet Geld, ob du in Deutschland ein Revier pachtest, ob du dir einen Begehungsschein holst, ob du dies oder das machst. Jagd gibt es einfach nicht umsonst, es kostet immer Geld. Und das sage ich auch vielen Leuten, die darüber nachdenken, sich ein Revier zu pachten irgendwo. Also ich meine, wenn man hier, weiß ich nicht, in der Eifel oder in den meisten Teilen Deutschlands sich ein Revier pachtet, was, weiß ich nicht, 500 Hektar groß ist oder so um den Dreh, ja, da bist du schnell mal 30.000, 40.000 Euro im Jahr los. Das kostet richtig Geld. Und wenn man sich da alternativ überlegt, was man mit dem Geld machen kann an Jagdreisen, also dann kannst du ganz entspannt mal Bockjagd machen, Hirschrunft machen, dies machen und das machen. Also ich würde sagen, sogar insgesamt sage ich den Leuten meistens, also Leute, bevor ihr euch den Stress antut mit einem eigenen Revier, wenn es euch wirklich nur ums Jagen geht, dann macht lieber irgendwie 4-5 Jagdreisen im Jahr, da kommt ihr deutlich günstiger weg und vor allen Dingen habt ihr viel weniger Stress.
Ja, das stimmt und am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr erlegt, ja.
Ja, absolut. Absolut. Also ich sehe es ja selber hier in unseren Eifelrevieren, ne? Natürlich schießen wir alle paar Jahre dann auch mal ein Einserhirsch oder wir kriegen mal irgendwie ein Einser Widder. Aber das, was wir hier aufwenden, steht wenn man es jetzt nur auf die Trophäen runterrechnen würde, in überhaupt gar keinem Verhältnis. Das muss man einfach so sagen. Das ist Liebhaberei.
Ja, aber das ist ja auch schön, dass es so ist. Ich sag mal, das müssen wir auch machen. Und ohne dieses ganze System, was wir in Deutschland haben, wird doch das alles nicht funktionieren. Deshalb sage ich immer, es ist ein schöner Zusatz zu der normalen Jagd, die wir so kennen, wenn man einfach nochmal seinen jagdlichen Horizont erweitern möchte.
Hast du sehr toll gesagt. Dann würde mich auch noch was interessieren. Und zwar, Tim, hast du die neuesten Hand-on-Demand-Filme verfolgt? Wir haben ja bei uns so eine Tradition, dass wir die Top 3 Filme des Monats machen. Und wenn wir einen Gast haben, haben wir das in der Vergangenheit so gemacht, dass der Gast auch einen Film benennen darf. Und wenn du Lust hast, könntest du da noch mitmachen.
Ja.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ich habe natürlich mit großer Aufmerksamkeit die Hand-on-Demand-Story verfolgt. Die hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich natürlich besonders interessiert.
Weil er es so sehr versucht hat, ist es dann genau ins Gegenteil umgekehrt. Also die Sponsoren, die vor uns gewarnt wurden, haben sich überlegt, ach komm, wir unterstützen die Jungs einfach weiter. Dann hat man uns noch vom Verlag beschissen, dass man uns den YouTube-Kanal geklaut hat sozusagen, den wir eigentlich gegründet hatten. Und es war auch vertraglich festgelegt, dass er uns weitergehören sollte bei einer Trennung. Die haben den einfach platt gemacht, haben den gelöscht, haben gesagt so, ja, haben wir gemacht, ist scheiße, aber wir haben 50 angestellte Rechtsanwälte. Wollt ihr euch als kleine Jungs wirklich mit uns anlegen?
Da habe ich direkt reingeschaut und ich würde mal sagen, das hat mir, ja, als Top 3 würde ich sagen, das war auf jeden Fall meine persönliche Nummer 1.
Wir können ja auch einfach mit Platz 1 anfangen, ne? Bei den Top 3.
Achso, okay, ja, ich weiß ja nicht, wie es hier normalerweise abläuft.
Nee, man kann ja auch mal was anders machen. Du hast ja eben gesagt, Horizont erweitern, deswegen einfach mal Gewohnheiten ändern und das verändert dann auch schon wieder allgemein irgendwie was.
Ja, okay, ja gut. Ich bin ja auch zum ersten Mal dabei. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide. Die Hand-on-Demand-Story ist auf Platz 1 gelandet. Die hat mir sehr gut gefallen. Tolle Einblicke. Die ganze Geschichte hat, glaube ich, auch vielen Leuten erstmal die Augen geöffnet, wie es überhaupt alles zustande gekommen ist, was dahinter steckt. Und ich denke, das habt ihr toll rübergebracht mit diesem Film.
Vielen, vielen Dank. Ja,
danke für das Lob.
Absolut. Guck mal, werden wir mal gelobt im Podcast rufen? Das gibt's ja gar nicht. Von jemand Fremdem, jemand, der nicht bezahlt ist.
Genau, ausnahmsweise nicht von uns selbst.
Ja, muss doch auch mal ausgesprochen werden.
Herrlich. Die Hand-on-Demand-Story ist übrigens für jeden mittlerweile frei zugänglich, sowohl auf Hand-on-Demand als auch auf YouTube, weil es einfach auch ein Film ist, der für die Öffentlichkeit von vornherein bestimmt war. Es haben ja einige missverstanden, die dachten, die Hand-on-Demand-Story wäre unsere Reaktion auf diesen Shitstorm, aber dabei haben wir die schon vorher produziert und das eben einfach, um der Welt zu zeigen, wie es wirklich war. Und ich finde, diese Doku ist wirklich ein schönes Stück Zeitgeschichte für uns selbst auf jeden Fall, mindestens. Man merkt auf jeden Fall, wie die Zeit vergangen ist in den letzten Jahren.
Ja, es werden einem einfach so einige Zusammenhänge klar, sagen wir mal so. Ja. Weil man versteht einfach, was eigentlich unser Antrieb war, das alles so zu machen mit Hand on Demand und wieso überhaupt Jagdvideos und wie sich die Leute gefunden haben und warum alles so ist, wie es heute ist. Und was mich aber auch unfassbar gefreut hat, Rufen, keiner von uns beiden hat diesen Film ja produziert, schon, aber nicht geschnitten oder vertont. Das hat ja der liebe Konstantin gemacht. Das heißt, wir waren ja vom Ergebnis letztendlich auch ein bisschen überrascht, auch wenn wir natürlich noch etwas Einfluss darauf hatten. Aber was uns dann natürlich sehr gefreut hat, sind, wie die Bewertungen für die HOD-Story waren. Man kann sagen, es ist der am besten bewertete Film auf Hand und Demand aller Zeiten bis jetzt. Wir haben über 700 Bewertungen und es ist eine glatte 5-0. Es gab keinen einzigen negativen Kommentar, bei, glaube ich, mittlerweile über 130 Kommentaren unter dieser Hood-Story. Und da hat man auch gemerkt, also selbst die Leute, die von Tag 1 bei Hand on Demand mit dabei waren, gefühlt, haben auch durch diese Story immer noch was dazugelernt. Und was ich besonders schön fand, war, dass viele gesagt haben so, ey, ich bin schon so lange dabei und ich finde es so geil, ich unterstütze es weiter und jetzt finde ich es noch geiler, als ich es vorher geil fand. So. Und das war einfach so, boah, also da denkst du dir einfach so, ja, wir machen das ja alles irgendwie. Ne? Und da denkt man sich einfach so, insbesondere wenn man dann auch eine Zeit lang wieder ein bisschen Kritik geerntet hat, da freut man sich dann einfach, dass man doch merkt, okay, die Community hält auch einfach zusammen, man ist stark zusammen, man hat Spaß zusammen, man freut sich zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Tja, das war einfach irgendwie genau der richtige Zeitpunkt auch, diese Hood-Story. Also sie war sowieso für diesen Zeitraum geplant, deswegen hat sich das alles irgendwie so glücklich gefügt, kann man sagen. Wie du eben schon gesagt hast, Ruben, das war ja keine Reaktion auf irgendwas, sondern es war alles komplett im Timing, wie es auch sowieso hätte sein sollen. Es war dann doch alles zum richtigen Zeitpunkt.
Und ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt für den nächsten Film. Tim, willst du?
Ja. Oder meinst du ihn?
Das ist jetzt die Frage. Du musst immer schon am besten nennst du ihn mit dem Nachnamen.
Macht der das extra oder? Willst du den Strohmeier oder den Hühnemeier? Also du kannst jetzt auch nicht einfach den Meier sagen.
Meier kannst du auch nicht sagen. Also du musst entweder Hühne oder Stroh sagen.
Ich bin ja auch ein Meier.
Alles voller Meiers. Jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt haben wir noch so einen Kreienmeier dabei.
Ja, der Gast kann auch alle Filme machen, kein Problem. Nein, aber eigentlich meinte ich jetzt dich, Tim Hühnemeier.
Ah, bester Meier. Ja, ich bin hier. Platz 2, da gibt's ja auch kein Vertun eigentlich, ne? Drückakt des Jahres.
Wir haben Hahn in Ruhe, eine Top-Strecke. Gerold wird gleich sagen, ich bin wieder stolz, weil heute liegt keine Bache, kein zu schweres Stück. Die Argumentation, aber die Nachbarn in der Landesforst haben die Bachen erlegt, ist für uns kein Argument. Wir haben sie laufen lassen, weil wir auch nicht wussten, welche nun die kleinen Frischlinge hatten. Die haben überlebt übrigens, habe ich gehört. Und nur Frischlinge und Überläufer. Und so sollte es sein. Und ich bin eigentlich ganz glücklich und zufrieden. Und Rekorde müssen wir nicht jedes Mal aufstellen. Aber 121 auf 500 Hektar, 520 Hektar, kann man schon stolz sein. Dankeschön.
Zählt das dann als ein Film oder Platz 2 und 3?
Ich finde, das zählt als ein Film. Es ist eine große Produktion.
Diplomatisch.
Genau. In Dortmund hatten wir die Premiere und kurz danach die Premiere des zweiten Tages. Und ich glaube, den Film haben mittlerweile schon fast alle gesehen. Und es ist wie jedes Jahr immer wieder sehenswert, macht viel Freude. Und ich kann eigentlich selber nicht viel dazu sagen, weil ich habe ihn ja geschnitten, Tim. Eigentlich musst du was dazu sagen.
Ja, Rufen, was soll ich sagen? Es ist natürlich wieder ein Meisterwerk, wie jedes Jahr. Es ist ja immer eine neue Herausforderung. Und jedes Jahr hat ja so seine eigenen Highlights und Schwierigkeiten, muss man sagen. Dieses Jahr war es ja auch wieder nicht so einfach, weil irgendwie die Sauen ja komplett anders gelaufen sind als in den Jahren zuvor. Also die Stände, die normalerweise immer mit viel Beute nach Hause kamen, sind mehr oder weniger leer ausgegangen. Bis auf einer, der dann am Ende Jagdkönig wurde sogar, obwohl links und rechts von ihm überhaupt nichts passiert ist. Johannes von den Schwarzwaldern, das hat er ja riesengroßes Glück gehabt. Ich bin auch als Schneider nach Hause gefahren bei der Drückjagd des Jahres. Aber trotzdem war es aus verschiedenen Perspektiven wieder so interessant zu sehen, wie das wild läuft. Und ich erinnere mich besonders auch noch an einen mittelalten, aber sehr starken Rothirsch, der ja relativ lange durchs Treiben zieht und man immer wieder sieht, okay, so orientiert sich das Wild. Dann geht es nochmal hier, nochmal dahin. Es sind einfach total interessante Beobachtungen aus so einer Jagd heraus. Und es gibt natürlich zwischendurch auch immer noch mal Sachen zum Schmunzeln, definitiv. Der Spaß darf auf der Jagd ja auch nicht zu kurz kommen. Und ja, Tim, schon mal, warst du eigentlich schon mal auf der Drückjagd des Jahres? Ich glaube nicht, oder?
Ja, es ist, ich beiß mir auch regelmäßig in Arsch. Ich habe nämlich eine Einladung bekommen in Kasachstan, irgendwo zwischen Berg und Tal und Wälder und Maral und Steinböcken. Und Paul und Gerold haben gesagt, Mensch, Tim, du musst unbedingt dabei sein bei der Drückjagd des Jahres. Und habe ich natürlich zugesagt, aber leider musste ich meine Teilnahme wieder absagen.
Weil, schon wieder?
bei euch musste ich auch letztens schon mal absagen. Also, ja, das ist bei mir so, ich habe immer natürlich Termine, die jetzt reinkommen. Jetzt beispielsweise konnte ich jetzt da nicht, weil wir haben ein Revier in Österreich bekommen für Westfalia. Das ist das Revier von der Familie Swarovski und da musste ich einfach vor Ort sein und die Verträge unterschreiben und die Berufsjäger treffen und das war dann natürlich, wie es so sein soll, genau das Wochenende, wo auch die Drückjagd des Jahres stattfand und deshalb musste ich leider schweren Herzens meine Teilnahme dieses Jahr absagen, aber ich hoffe mal, dass der liebe Paul und der liebe Gerold mich vielleicht im nächsten Jahr wieder berücksichtigen und hoffe nicht, dass die Politik verfolgen, wer einmal absagt, wird nie mehr eingeladen, aber so würde ich die beiden auch nicht einschätzen.
Ja, ich glaube, in deinem Fall wird es da sicherlich eine Ausnahme geben, wenn es überhaupt nötig ist.
Ich hoffe es doch. Also das fände ich natürlich auch schon, um mit euch mal allen gemeinsam zu jagen. Ne? Mit Tim, wir haben ja auch schon mal öfters gemeinsam gejagt. Das ist einfach, wir sind mal wieder beim Thema der Gemeinschaft. Also ich muss da gar nicht die besten Stände oder sonst was haben. Mich würde es einfach nur freuen, mit euch allen mal zu jagen und am Ende auch ein Bierchen zu trinken.
Wobei man sich über den guten Stand natürlich auch nicht beschwert.
Naja, also ich sag mal, ich muss auf der Drückjagd nie was schießen. Ich bin auch derjenige, der immer sagt, komm, müssen wir denn die Rehe jetzt hier bejagen? Lieber rufen. Das kommt bei dir nie gut an. Aber ich bin immer derjenige, der sagt, komm, schöner Stand, schöne Gesellschaft, nette Runde, illustre Runde, kurzweilig und so muss es sein. Hauptsache, die Stimmung passt.
Das sehe ich genauso. Und die Stimmung passt auch bei unserem dritten Film, nämlich die Bergjagd des Jahres. Wie kann es anders sein? Es ist dieses Mal eine Podcast-Folge, wo wir wirklich nur Hand-on-Demand-Produktion in den Top 3 haben. Und die Bergjagd des Jahres ist jetzt da für alle zum Anschauen. Ich will eigentlich gar nicht viel sagen, weil wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen und wollen auch noch in der Zukunft im Podcast drüber sprechen.
Teil 1, jetzt auf Hand-on-Demand.
Die Berge. ewige Konstanten auf unserer Welt. Sie sind einfach da. Imposant, massiv und unerschütterlich. In jedem von uns entfachen sie eine Sehnsucht, die sich so ursprünglich anfühlt wie das Leben selbst. Die Berge sind Heimat, Lebensraum und Rückzugsort. Hier zu jagen ist ein Privileg. Ein Privileg, das Rücksicht erfordert. Was zählt, ist nicht das Erreichen jedes Gipfels. Denn wahre Größe liegt im Verzicht.
Also Rufen, es werden ja 3 Teile, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Herr Schnittmeister.
Genau, 1 3-Teiler.
Ja, sehr gut. Ich hoffe mal, da wird auch der ein oder andere von der Gebirgsjagd überzeugt, weil das ist ja auch das, wo ich so ein bisschen meinen Schwerpunkt gefunden habe. Gebirgsjagd ist ja wirklich sehr belohnend. Es ist eine ehrliche Jagd. Es ist was ganz anderes, als wenn man, ich sag mal, in niederen Gebieten jagt. Es ist ja wirklich eine Jagd, wo man wirklich was dafür tun muss, um auf Jagderfolg auch zu kommen.
Sehr belohnt, aber auch sehr erdend, finde ich.
Ja, ich sag mal, die Krone der Jagd ist die Gebirgsjagd, weil ich sag mal, das muss man erlebt haben, das muss man mal gemacht haben. Und es ist immer so, die erste Gebirgsjagd, da weiß man einfach, bin ich Gebirgsjäger oder bin ich kein Gebirgsjäger. Und das muss man aber, um diese Entscheidung zu treffen, muss man aber mindestens einmal eine Gebirgsjagd gemacht haben.
Also ich finde, das fühlt man, wenn man hochgeht am Anfang, ist es ja immer schwer. Also es tut immer weh. Und wenn du dann noch nicht weißt, dass wenn du eine gewisse Zeit gegangen bist, dass es dann irgendwann leichter wird, dann kann vorher natürlich der Punkt kommen, wo man sagen kann, es ist nichts für mich, aber wenn man einmal durchgezogen hat, glaube ich, sagt jeder, ich will da nochmal hoch.
Ja, das ist auch immer der Punkt, wenn ich irgendwo im Gebirge hocke, egal sei es jetzt in Slowenien oder Österreich oder in Kasachstan, keine Ahnung wo, ich denke jedes Mal, was machst du hier eigentlich schon wieder für einen Scheiß? Wir rennen hier im Kaukasus die Berge hoch, um eine Tour zu bejagen, eine Wildziege. Und du könntest jetzt genauso schön zu Hause auf der Couch sitzen und eine Pizza essen. Aber dann beißt man sich durch, man kommt zum Jagderfolg und man hat einfach eines der schönsten Erlebnisse in seinem Leben erlebt, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist das, was ich finde, ist so ein bisschen wie so eine Droge, dass man einfach so an die Leistungsgrenzen geht, dass man selber sich diszipliniert, um einfach so sich einen Ansporn setzt, so ein Erlebnis oder so eine Jagd durchführen zu können.
Und danach schmeckt die Pizza auch noch besser.
Schmeckt auch noch umso besser.
Wenn es denn eine Pizza gibt, ich habe am Berg noch keine gesehen, aber...
Ich auch nicht.
Was danach gibt.
Ja, Freunde, also ich würde sagen, schaut auf jeden Fall mal rein bei uns auf Hand und Demand oben auf dem Reiter Reisen. Dann könnt ihr euch nochmal genauere Informationen über die Bockjagd in Schlesien mit Maxi von Wildheart Black Forest und Westfalia Jagdreisen anschauen. Ich glaube, es wird eine richtig coole Nummer und Maxi freut sich, wenn ihr mit dabei seid. Schaut mal rein. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei Westfalia Jagdreisen oder auch bei Maxi selber. Der kann euch auch noch was weiteres dazu erzählen. Wird, glaube ich, eine runde Sache. Und ja, Rufen. Ansonsten, das war jetzt, glaube ich, ein relativ langer Podcast für unsere Verhältnisse. Es gab aber auch einfach viel zu erzählen, nachdem wir einen Podcast geskippt haben, beziehungsweise ihn skippen mussten. Und ja, Tim, dir auch danke dafür, dass du hier warst. Mir ist nämlich gerade bewusst geworden, wenn ich dich ja anspreche, kann ich einfach Tim sagen und muss da gar nichts hinzufügen, weil ich bin ja selber dann ausgeschlossen.
So geht's mir genauso.
Wir können uns auch mit Meier ansprechen gegenseitig. Ist auch okay.
So, ihr Meiers. Ich glaube, es war ein guter und interessanter Podcast heute über ganz viele verschiedene Themen. Also inhaltlich war hier einiges geboten. Tim, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Rufen, bis zum nächsten Mal. Dauert es dann hoffentlich nicht so lange wie bis zu diesem Mal. Ne? Bleiben wir mal sauber. Und ansonsten wünsche ich mir von euch da draußen, bleibt sauber, seid nett zueinander. Wenn ihr diskutieren wollt oder wenn ihr was kritisieren wollt, dann macht das gerne. Aber dann macht es auf eine vernünftige Art und Weise. Und dann ist, glaube ich, auch jeder bereit dazu zu sprechen und auch Hinweise oder was auch immer anzunehmen. Macht's vernünftig.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, lieber Tim. Und ich bedanke mich ebenfalls, dass ich hier heute zu Gast sein durfte. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Hand on Demand, viele tolle Erlebnisse, viele Freunde und viele gute Jagdreisen.
Das ist alles gesagt. Tim und Tim, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Weidmannsheil.
Horrido und Weidmannsheil.
Weidmannsheil.